Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde am Dienstag, dem 1. Oktober 2024. Eben war noch Hochsommer, jetzt wird schon wieder kalt, man muss Pullover anziehen am Morgen, es regnet zum Teil in Strömen und bereits kündigt sich der Winter wieder an. Ja, so schnell geht es. Genießen Sie die Zeit, genießen Sie den kurzen Lichtspalt zwischen zwei Ewigkeiten des Dunkels, den wir unser Leben nennen. Jeder Tag ist ein Geschenk und jeder Tag hat für sich seinen eigenen Zauber. Und dieser Zauber wird einem gewahr, wenn man eben am Morgen früh schon ins Büro taumeln muss, wie ich. Zum Beispiel heute wieder nach intensiven Reisen zurück in der Schweiz, zurück da in vertrauten Gefilden. Und zum Glück ist diese Rad-WM, diese Velo-WM, die da großräumig um Zürich herum alle Zufahrtswege abgesperrt hat, die gewissermaßen als rot-grünes Umerziehungsprojekt und auch als sozusagen ja säkularer Kult um das Fortbewegungsmittel Velo oder eben Rad, wie sie in Deutschland oder in Österreich sagen, zelebriert wurde, allerdings mit einem sehr tragischen Vorfall. Es gab ja einen Unfall, einen tödlichen Unfall einer jungen Fahrerin, Muriel Fuhrer, und die Begleitumstände sind skandalös. Ich rede in der schweizerischen Ausgabe darüber. Ein Hinweis in eigener Sache, meine Damen und Herren. Weltpremiere bei Weltwoche Daily am nächsten Donnerstag um 16 Uhr machen wir einen Live-Livestream, einen richtigen Livestream, in den Sie sich einschalten können mit Fragen und Anregungen. Ich freue mich auf das direkte Gespräch live mit Ihnen. 16 Uhr, nächster Donnerstag, www.weltwoche.ch/live, L-I-V-E, www.weltwoche.ch/live oder auf unserem Weltwoche-YouTube-Kanal. Senden Sie uns vorgängig Ihre Fragen, Ihre Kritik und Ihre Anregungen direkt an input@weltwoche.ch oder über das Formular auf www.weltwoche.ch/sprechstunde/, nochmals input@weltwoche.ch oder www.weltwoche.ch/sprechstunde/. Mit einem strengen Auswahlverfahren wird ein Kollege Sie dann kontaktieren und eben dann in die Sendung einladen. Das werden dann die Best-of-Hits sein. Also Sie sind viel wichtiger als ich. Die besten Fragen, die besten Anregungen, die am eloquentesten vorgetragene Kritik, die wird in dieser Sendung hier zu hören sein. Direkt, ungefiltert. Und ich darf dann darauf reagieren. Ich freue mich darauf. Das ist natürlich sozusagen eine Operation am offenen Herzen gewissermaßen, jetzt in Fernseh- oder Podcast-technischer Hinsicht. Aber das ist im Grunde genau die Essenz dessen, worum es geht, dass wir direkt miteinander ins Gespräch kommen können. Was sind die Themen heute Morgen? Natürlich FPÖ, Österreich, der große Erfolg von Herbert Kickl und seiner Partei, wie Phönix aus der Asche, die Wiederauferstehung, die Renaissance, die Übertrumpfung sogar des FPÖ-Erfolgs unter dem damals und mittlerweile auch schon in den Medien als legendär bezeichneten Obmanns Jörg Haider. Damals allerdings hat man ihn nicht als legendär bezeichnet, sondern als leibhaftigen Gott sei bei uns. Da hat auch eine gewisse Abkühlung, eine gewisse ja, Normalisierung stattgefunden im Abklingbecken der Zeit gewissermaßen. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Vorher aber noch ein Interview, das mir aufgefallen ist. Und dieses Interview ist zu sehen, ist ein Unternehmer, ein deutscher Unternehmer, der sich sehr kritisch zur Politik heute äußert. Und mir fällt einfach auf, dass in Deutschland immer mehr Leute, Unternehmer aus der Wirtschaft, nach vorne gehen und sagen, so geht's nicht weiter. Bis vor kurzem hat man das einfach eher hinter vorgehaltener Hand zu hören bekommen. Ich habe Zuschriften erhalten oder man hat vielleicht manchmal an einer vertrauten Tischrunde oder an einem kleineren Kongress entsprechend sich geäußert. Aber so richtig in die öffentliche Arena, da haben sich die Unternehmer bis jetzt noch nicht getraut, weil einfach dieser rot-grüne Meinungsterror, man kann sich da anders ausdrücken, der war einfach zu stark und das wäre eben für Unternehmen dann eher nachteilig gewesen, wenn man sich da entsprechend nach vorne exponiert hätte, da wäre zu viel einfach Nachteiliges zu erwarten gewesen. Diese repressive Stimmung da, im Zeichen ja dieser Gutmenschen, die ja so tun, als seien sie die Tolerantesten, dabei sind sie die Intolerantesten und Militantesten in der Verabsolutierung ihrer Meinungen, ihrer Maßstäbe, eine ganz große Seuche unserer Zeit. Nun also, immer mehr Unternehmer kommen, Roland Mack zum Beispiel, der Patron des Europaparks, kritisiert Bürokratisierung und wirtschaftsfeindliche Richtung der deutschen Politik. Er weist auch darauf hin, dass er sich Sorgen mache über gewisse politische Entwicklungen im Osten Deutschlands, die eben zeigen, wie groß der Unmut bei der Bevölkerung sei, dass sie Parteien nehmen außerhalb gewissermaßen der etablierten Mitte und des Establishments. Das wertet er eben nicht sozusagen oder nimmt er nicht, um jetzt diese entsprechenden Parteien zu verteufeln, sondern um zu sagen, hey Freunde, macht mal die Augen auf, ihr überseht ihr etwas, ihr verliert die Leute, ihr verliert die Unterstützung, ihr verliert die Kunden. Und das ist ja eben das Wertvolle, das Unternehmer einbringen können, dass sie eben die Bedeutung des Kunden, das ist das Wichtigste in der Wirtschaft und in der Politik, in der Demokratie, müsste ja das Interesse des Bürgers am wichtigsten sein. Aber ist es eben nicht, weil in der Politik die Politiker ihre Interessen nach vorne schieben, ihre ideologischen Vorlieben. Und das ist genau die Tragödie, das ist das Problem, das sie jetzt in Deutschland haben, das gewissermaßen ja kulminiert ist, vielleicht zu hoch gehängt. Sie können das immer noch weiter treiben, diesen Unsinn wird vielleicht auch noch weiter getrieben, aber gut, dass sich immer mehr äußert. Und es äußert sich eben auch der Chef des Brandenburger Unternehmens Orafol, Holger Lockler. Er sagt, die Regierungsflut erinnert ihn an die DDR-Planwirtschaft. Und er wünscht sich jetzt keine Ausgrenzung der AfD, sondern eine Einbeziehung, sachliche Lösungen. Und man müsse sich für den Standort Deutschland einsetzen. Man müsse dafür kämpfen. DDR-Planwirtschaft, ja, hier könnte man augenzwinkernd anführen. In der DDR-Planwirtschaft hatten sie wenigstens noch einen Plan. Das kann man ja von der Regierung in Deutschland nicht unbedingt behaupten. Zumindest ist für mich da kein Plan ersichtlich. Ich würde eher von einer administrierten Wirtschaft sprechen oder vom Versuch, großflächig das Leben der Menschen zu administrieren, durch Behörden, durch Organisationen, zunehmend auch außerhalb des Regelungsbereichs des nationalen Rechtsstaats, also demokratisch kaum legitimierte Instanzen, die sich da eben anschicken, bis in intimste Lebensbereiche hinein zu regulieren. Nicht nur um zu regieren, nicht nur bei der Wirtschaft, Sie sehen es auch im Alltagsleben. Nehmen Sie die Grünen, das ist für mich sozusagen das Beispiel par excellence. Globaler Klimawandel, globale Herausforderungen. Wir können uns nicht mehr da mit dem Kleinräumigen, mit dem Einzelnen auseinandersetzen, was das genau für dich oder für jenen bedeutet. Wir müssen hier mit der ganz großen Kelle anrichten. Und dadurch ermächtigen sie sich, ihnen im Grunde zu sagen, welche Fortbewegungsmittel sie noch verwenden dürfen, faktisch, wie viel Strom sie noch verbrauchen dürfen. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal rationierte Zeiten, an denen man die Lichter einschalten darf oder eben Fernsehen schauen darf. Man sagt ihnen, was sie noch essen dürfen oder was nicht. Am liebsten nur noch Algen oder künstlich hergestellte Lebensmittel. Man regiert ihnen sogar in die Luftröhre hinein durch die Besteuerung des CO2, also der Atemluft. Das ist der maximal invasive Administrationsstaat. Ich meine, das geht vermutlich weiter, als sie das in der DDR überhaupt in ihren kühnsten planwirtschaftlichen Träumen sich auszumalen gewagt hätten. Aber heute hat eben der Staat mit all den technischen Möglichkeiten auch hier das Machtmittel, das Instrument in der Hand, um diesen Machtzugriff, diese Machtwalze, diese Machtklaue ins Werk zu setzen. Und man hat immer gesagt, die sozialen Medien, die Digitalisierung, das sei sozusagen das Robin Hood Syndrom da der internationalen Medienlandschaft, ist es auch. Es gibt natürlich auch dem Bürger viel Macht in die Hand, aber eben auch dem Staat. Also der administrierte Staat, das ist das ganz große Problem. Die Technokratie, zusehends eben auch internationalistischer Organisationen, Gebilde, die demokratisch nicht legitimiert sind. Und ich bin ein Verfechter des Internationalen in der Wirtschaft, beim Freihandel, dass man eben über die eigenen Landesgrenzen hinaus wirkt, das ist für Länder wie Deutschland, wie die Schweiz, wie Österreich, ist das essentiell, wenn wir einfach bei uns stehen blieben. Gut, Deutschland hat immerhin einen Binnenmarkt von 80 Millionen Menschen, das haben wir in der Schweiz nicht, haben wir in Österreich auch nicht, obwohl die Bevölkerungen migrationsgetrieben immer wachsen, und zwar ungesund wachsen. Aber wir müssen doch über die Landesgrenzen hinaus mit unseren Produkten die Welt erobern, nicht mit unseren Pickelhauben, Panzern, Finanzen und Waffen. Und dafür ist der wirtschaftliche Internationalismus, der ist zu begrüßen, wenn er vernünftig ist, wenn er ausbalanciert ist, wenn man sich nicht zu sehr in Abhängigkeiten der einen oder der anderen begibt, weder in die russische Abhängigkeit, in die chinesische, noch aber in die amerikanische, wie es jetzt eben läuft in Europa. Das ist auch nicht im Interesse der Mitgliedstaaten. Und dieser falsche, undemokratische Internationalismus, das ist ein ganz großes Problem heute, meine Damen und Herren, weil der ist eben gerichtet gegen den nationalen Rechtsstaat. Und Ralf Dahrendorf, der berühmte Liberale, der berühmte Denker und Soziologe und Hochschulprofessor in Konstanz wirkend, er hat das klipp und klar gesagt, ein unverdächtiger Zeuge gewissermaßen, er hat das ganz klar zum Ausdruck gebracht. Außerhalb des Nationalstaats gibt es keinen Rechtsstaat und gibt es keine Demokratie. Darum ist dieser Internationalismus eben gefährlich, wenn er so politisch interpretiert wird, als Überfliegerpolitik, die eben nicht mehr zurückgebunden ist an die Lebenswirklichkeit der Leute. Und das bringt uns an einen ganz entscheidenden Punkt, meine Damen und Herren, der Politik. Jede Politik ist immer regional, ist lokal, ist national. Vor allem in Europa, da haben wir diese vielen Gebietskörperschaften, genannt Nationalstaaten. Da findet die Politik statt, da können wir es kontrollieren. In der EU können wir es nicht kontrollieren. Da sind alle für alles verantwortlich und niemand für etwas. Da wissen sie nicht, wenn etwas schief geht, wen sie abwählen müssen. Da können sich die Politiker verstecken, die im Dunkeln sieht man nicht. Darum ist die EU natürlich für die Politiker unglaublich attraktiv. Es gibt sehr viel Geld zu verdienen. Man kann sich da groß aufspielen in diesen Glaspalästen und roten Teppichen. Aber für den Bürger, den eigentlichen Chef, ist es unmöglich herauszufinden, wen er eigentlich in welchem Fall wofür verantwortlich machen kann und haftbar und damit eben auch abwählbar. Das heißt, diese Strukturen sind per se undemokratisch. Und gegen dieses undemokratische Element, gegen diesen undemokratischen politischen Internationalismus richtet sich der Unmut der Leute, richtet sich die Unzufriedenheit. Und da sind wir mitten im Wahlresultat in Österreich, aber nicht nur in Österreich, da können Sie eine AfD dazunehmen, da können Sie sogar den Orafol-Chef nehmen. Den Ausdruck dieses sterilen, undemokratischen Internationalismus ist eben auch dieses Bürokratiemonster, das da ausgebrütet wird mit diesen Richtlinien ESG, Environmental, Societal und Corporate Governance, diese Überregulierung, diesen Regulierungs-Overkill, dieses Korsett, dieses stählerne Korsett, dieses Pharaonengrab gewissermaßen, in das die Wirtschaft hineingezwängt wird, ohne sich dann noch angemessen bewegen zu können. Das ist auch die Ausgeburt dieser Abgehobenheit, dieser institutionalisierten Abgehobenheit. Und das verbindet all diese Parteien bei allen Unterschieden, man kann sich nicht den gleichen Topf werfen, FPÖ, Rassemblement National, AfD bis hin zur schweizerischen SVP. Die Parteien, wohlverstanden, haben riesige Unterschiede. Aber in diesem Punkt verbindet sie etwas. Sie wollen die Politik wieder zurückholen ins Überschaubare, ins Kontrollierbare, ins Bewältigbare. Und das ist für mich ein ganz großes Problem, das die Medien überhaupt nicht erkennen. Die Medien haben sich natürlich diese Verteufelungssprache zu eigen gemacht gegen diese Parteien, weil die Medien natürlich auch diesem Internationalismus huldigen, weil sie weltoffen sein möchten. Ja, Weltoffenheit ist schon richtig, aber nicht so, weil diese Weltoffenheit ist eine Weltoffenheit, die undemokratisch ist und die sich gegen unsere rechtsstaatlichen nationalen Traditionen richtet, die eben Garant dafür sind, beziehungsweise wir haben einfach noch nichts Besseres gefunden, die Garant dafür sind, dass wir hier einen Rechtsstaat, einen demokratischen haben, den wir auch selber kontrollieren, den wir im Griff haben können. Politik ist immer lokal, regional und national. Die EU allerdings ist international, übernational. Und was passiert dann? Ja, da muss doch diese EU laufend Probleme erfinden, um ihre Existenz zu rechtfertigen. Ja, wir müssen den Klimawandel in 100 Jahren müssen wir bekämpfen. Ja, wir müssen Sanktionen gegen Russland machen. Wir müssen der Welt unsere angeblich überlegenen Werte einprügeln, notfalls mit Gewalt. Glauben Sie, dass ein einzelnes EU-Mitgliedsland jemals Sanktionen gegen Russland ergriffen hätte oder sich eingebildet hätte, gegen Russland in eine Art Wirtschaftskrieg und vielleicht sogar mit Waffenlieferungen noch in einen richtigen Krieg einzusteigen? Das hätte doch kein Land, ein einzelnes Land entschieden und man hätte es auch nicht durchgebracht vor den eigenen nationalen Bevölkerungen. Aber dieser Scheinriese EU, der sich ja einbildet, sozusagen eine Art Supermacht zu sein, zumindest in der Welt der Illusionen und der Fata Morganas. Diese EU maßt sich dann an, sozusagen in ihrem virtuellen, übernationalen, abgehobenen Raumschiff-Stratosphärenbereich hier sich anzulegen mit Russland, eingebildete, angemaßte Größe eines Scheinriesen, der eigentlich ein Zwerg ist, weniger als die Summe seiner Einzelteile. Diese EU zwingt dann natürlich die Mitgliedstaaten, sich auch auf diesen fatalen Kurs zu legen. Wenn sie die Politik rausnehmen aus diesen Bezügen, ja, dann landen sie am Schluss eben in dieser virtuellen, undemokratischen Welt der internationalistischen politischen Gebilde, denen sich immer mehr Bürger machtlos ausgeliefert sehen. Und zwar nicht einfach nur abstrakt, sondern sie sehen die Folgen am Ende des Monats auf ihrer Heizkostenrechnung, auf ihrer Energierechnung. Sie sehen es auch daran, dass sich ihre Währungen entwerten, dass immer mehr Migranten kommen, dass sie mehr Kriminalität haben, weil diese internationalistische Politik, zum Beispiel das Migrationsproblem internationalistisch lösen zu wollen, das funktioniert eben nicht. Sie müssen das Migrationsproblem an der eigenen Landesgrenze lösen. Warum führt Deutschland wieder Grenzkontrollen ein? Ja, das ist ja der Beweis dafür, dass dieses abgehobene Überfliegerregime der EU überhaupt nicht funktioniert. Und eine FPÖ, ein Sieg von Herbert Kickl, muss natürlich auch gesehen werden in diesem Zusammenhang. Die Leute wollen wieder die Kontrolle über ihr Leben zurück. Sie wollen die Demokratie zurück. Das wird meines Erachtens noch viel zu wenig erkannt in der Berichterstattung. 75 Jahre Volksrepublik China. Ein Jubiläum, ja, China ist eben auch so ein Objekt des Hochmuts und der arroganten Zwangsbeglückung da von Seiten der EU. Man putzt sich immer an den Chinesen die Schuhe ab. Und da muss ich jetzt einfach mal sagen, gebt doch mal den Chinesen ein bisschen Zeit. Schaut doch mal, woher dieses Land kommt. Wieso muss man dann immer die eigenen Vorstellungen dem anderen aufzwingen? Sind wir wieder im Zeitalter des Kolonialismus, des Imperialismus angelangt? Wieso kann man nicht akzeptieren, dass diese Länder eine eigene Entwicklungslogik haben, dass sie sich uns aber annähern, nicht zuletzt über das Medium des Freihandels. Und anstatt, dass wir auf unsere offenen Gesellschaften und offenen Werte vertrauen, schaffen wir sie bei uns ab, um sie bei den anderen einzufordern, die zum Teil mehr davon haben als wir. Das ist ja eigentlich die Schizophrenie unserer Zeit. Das empfehle ich übrigens auch gegenüber Russland. Man muss doch Russland helfen, gewissermaßen die Probleme zu lösen, die die russische Gesellschaft, die russische Politik aufgrund dieser Geschichte hat. Wieso müssen wir die immer konfrontativ behelligen? Warum müssen wir immer auf die losgehen? Ja, sie machen einen Krieg, den man verurteilt. Ich verurteile diesen Einmarsch auch, aber spielt das eigentlich eine Rolle, was ich verurteile oder irgendeiner in einer Zeitungsredaktion? Das ist völlig irrelevant. Die Frage ist doch, schaffen wir ein Klima, indem diese Lösung, eine Lösung solcher Konflikte wahrscheinlicher wird, oder schaffen wir ein Klima des Kreuzzugs, das überhaupt nichts bringt? Das ist doch hier die ganz entscheidende Frage. Van der Bellen legt die Latte für den Hochsprung. Das ist interessant in Österreich. Da hat ja der Bundespräsident eine ganz eigene Stellung. Er kann im Grunde ernennen als Kanzler für die Regierungsbildung, wen er will. Das ist eine monarchische Restanz. Aber er muss natürlich schon das demokratische, den Wahlentscheid irgendwo respektieren. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie das in Österreich läuft. Ob man jetzt tatsächlich den klaren Wahlsieger Kickl, ob man den ausbremst, ja oder nicht, deutet einiges darauf. Die Vorstellung, dass Kickl nun zurücktreten sollte, das ist natürlich völlig abwegig. Er hat ja gesehen, was passiert ist im Jahr 2000, als damals die FPÖ mit Jörg Haider genau das gemacht hat. Haider ist sozusagen zurückgetreten, Schüssel wurde Kanzler, übrigens ein sehr guter Kanzler der ÖVP in Österreich damals, ein Reformkanzler. Aber damit hat sich Haider letztlich in die Irrelevanz an den Rand spielen lassen, und es ist ja dann auch zur Parteispaltung und zu einem verheerenden Niedergang der FPÖ gekommen, der ja dann gleichsam mit dem Tod des legendären Vorsitzenden, heute als legendär betrachteten Vorsitzenden, endete. Also hier eine ganz interessante Entwicklung, und das ist eben auch der Ausdruck von dem, die Parteien, die sich gegen diese Abgehobenheit, gegen diese institutionalisierte Demokratie Mangelhaftigkeit zur Wehr setzen, die werden eben verteufelt von jenen Kreisen, weil die natürlich ganz genau spüren, dass eben diese Parteien die Macht wieder zurückholen wollen, dorthin, wo sie gehört, in den nationalen Rahmen des Rechtsstaats mit Ralf Dahrendorf, den einzigen Rahmen, der Demokratie und Rechtsstaat in der heutigen Welt garantieren kann. Nicht, weil es der beste ist, den es gibt, sondern weil wir einfach keinen besseren gefunden haben. Sieht sich in der ersten Reihe, viel Häme natürlich gegenüber Herbert Kickl. Mir nötigt der Mann größten Respekt ab. Er ist nicht ein natürlicher Charismatiker, eher introvertiert. Er ist einer gewissermaßen aus dem geistigen Rückraum, ein Denker, ein Einzelgänger, der auch da nicht ein Blender ist. Das ist auch wichtig. Keine Blendertypen, habe ich Ihnen auch schon gesagt. Die kommen eben jetzt. Nach den Blendern kommen jetzt die mit der Substanz, beziehungsweise man schaut mal, ob sie die Substanz haben. Man muss auch bei der FPÖ schauen, wie bei jeder Partei, ob sie dann die klaren und steilen Ansagen aus der Opposition, ob sie die auch in die Wirklichkeit umsetzen können. Kickl immerhin. Ich habe mit einem seiner Chefbeamten gesprochen am letzten Sonntag, und dieser Chefbeamte, der mit ihm zusammengearbeitet hat, langjähriger Polizist, ein Herr Goldgruber, er hat mir mitgeteilt, dass Kickl ein hervorragender Chef war. Sehr gut vorbereitet, sehr offen, sehr lernfähig, habe den Beamten zugehört, sei auch in der Lage gewesen, Vorstellungen, die er gehabt habe, zu revidieren. Das lese ich nie in den Medien, wird Ihnen nicht berichtet. Übrigens in unserem Kanal auch Interviews, die ich geführt habe, die Ihnen da einen anderen Zublick, einen anderen Zugriff, einen anderen Einblick ermöglichen. Abschied von Jens Stoltenberg. Er sollte Putin eine Brücke bauen. 10 Jahre hat der Norweger die Geschicke der NATO gelenkt und dabei ihre größte Transformation seit Ende des Kalten Krieges gestaltet. Ja, ich war immer ein ganz großer NATO-Fan. Die NATO war bei mir abgespeichert als sozusagen ja die Freiheitsarmee. NATO, das hatte einfach etwas Strahlendes, etwas Klangvolles. Und wenn ich heute diese 4 Buchstaben höre, ja, dann habe ich nicht mehr diese Gefühle, denn ich erachte die NATO zusehends als ein Problem, als eine Militärorganisation ohne Auftrag, die sich als Friedensbündnis bezeichnet, aber durch ihr Vordringen, ihr Vorpreschen und ihren Interventionismus sich in den Augen einer wachsenden Zahl von Menschen immer mehr als Bündnis des Unfriedens, also eine Militärallianz des Unfriedens oder der Expansion erweist. Und das ist ja das Problem letztlich in diesem ganzen Ukraine-Krieg. Der ist ja vom Westen provoziert worden, Entschuldigung, der ist von den Amerikanern, von der NATO provoziert worden durch ein primitives Vordringen. So als ob die Amerikaner das Umgekehrte jemals akzeptiert hätten, wenn das die Chinesen oder die Russen machen. Und das ist ja eigentlich unfassbar, dass solche Offensichtlichkeit gar nicht zur Kenntnis genommen werden. Und das hat nichts damit zu tun, den Einmarsch Putins zu verteidigen. Das ist ja auch birnenweich, das immer in diese Kontexte zu verlagern. Sondern es geht einfach darum, die Fehler, die eigenen Fehler zu sehen, bevor wir den Splitter im Auge des anderen kritisieren und ausrufen wie ein Wald voller Affen. Sollten wir uns mal mit dem Balken vor unserem eigenen Kopf etwas eingehender beschäftigen. Und mich besorgt das, dieser Mangel an Einsicht, aber ist eben auch nichts Neues. Die Welt und der Mensch ist ja eine Maschine der Selbsttäuschung, und das Hirn, habe ich hier ja auch schon gesagt, ist eine Fälscherwerkstatt. Aber man muss eben gegen diese Fälschungen doch immer wieder antreten. Was Österreich jetzt braucht, weiß die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Es brauche jetzt eine Koalition ÖVP, SPÖ und NEOS, sozusagen das österreichische Äquivalent zur Ampelregierung. Da fragt man sich dann einfach, was diese deutschen Journalisten denken. Sie sehen ja jetzt, was diese Ampel bringt. Und für Österreich soll das funktionieren, da fehlt mir jetzt der Respekt und auch das Mitgefühl mit den Österreichern. Also wenn gerade die Deutschen so etwas empfehlen, sie sollten die Letzten sein, und vor allem eine bürgerliche Zeitung, die so etwas empfiehlt. Dann ist eine neue Verzweiflungsoffensive da gegenüber der AfD zu beobachten. Man möchte jetzt ein Verbotsverfahren eröffnen. Da haben sich einige Abgeordnete zusammengetan. Ich habe mir mal die Anklagepunkte untersucht, so wie sie das begründen. Man behauptet, die AfD verletze die Würde des Menschen sowie das Diskriminierungsverbot, denn die Rechte von Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderungen oder solche mit nicht heteronormativer Sexualität sowie Angehörigen autochthoner nationaler Minderheiten und Volksgruppen sollen nach dem Willen der AfD zugunsten einer völkisch-nationalen Stärkung eines vermeintlichen Deutschtums beschränkt oder beseitigt werden. Keine Belege für solche Aussagen. Punkt 1, ein Migrant hat man sicherlich weniger Rechte als ein deutscher Bürger. Also zu behaupten, die müssten gleiche Bürgerrechte haben wie die Bürgerrechte, zeigt schon, dass diese Ankläger falsch liegen. Dann haben sie das deutsche Bürgerrecht nicht verstanden. Das ist ja die Definition des Bürgers, dass er mehr Rechte hat als der Nichtbürger. Und da fängt ja das ganze, die Schindluderei bereits an, auch mit Begriffen wie Bürgergeld, das ja auch an Nichtbürger verschoben wird. Da merken Sie eben, wenn mit den Begriffen geschummelt wird, dann stimmt eben das Denken nicht mehr und dann kommt man zu solchen kruden Ansätzen. Ich habe noch nie gehört, dass Menschen mit Behinderungen durch die AfD in irgendeiner Weise angeprangert worden seien. Das hört man eher aus von gewissen Comedians, die sich darüber lustig machen und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Erscheinung treten. Von der AfD habe ich das noch nie gehört. Und wenn man sagt, ja, sie sind gegen Schwule und Lesben, dann frage ich mich einfach, warum eine lesbische Frau nachweislich Co-Vorsitzende dieser Partei ist. Dann wäre ja die Konsequenz ja jetzt dieser schwulenfeindlichen Gesinnung bei der AfD gar nicht so stark ausgeprägt. Ich kenne übrigens einige Homosexuelle, die in der AfD sind. Man müsste vielleicht mal mit denen darüber reden und nicht zuletzt eben die Vorsitzende. Da merken Sie doch die Pfeifen aus dem letzten Loch. Die sind einfach überfordert, anstatt die AfD inhaltlich zu stellen, inhaltlich hier auf den Zahn zu füllen. Das könnte man schon machen, könnte sagen, wie wollt ihr das Migrationsproblem genau lösen? Was habt ihr da mit der EU vor, mit der NATO? Redet doch über die Sache und hört auf mit diesen komischen Dingen. Und dann schreiben sie hier noch fast selbstironisch, ja, die AfD würde ihre einmal errungene Macht einsetzen, um gegen politische Gegner vorzugehen, rechtsstaatliche Strukturen und Verfahren zu schwächen. Ja, was hat dann die CDU gemacht da in der Thüringer Eröffnungssitzung da mit dem Alterspräsidenten? Was ist denn das hier, den Verfassungsschutz in Anschlag zu bringen gegenüber Leuten, die einfach eine andere Meinung haben? Ist das nicht ein Missbrauch rechtsstaatlicher Prozesse und Instrumente durch die Leute, die jetzt die Macht haben? Ich meine, das ist ja unglaublich entlarvend, was hier dargestellt wird. Das merkt jetzt also jeder. Da musst du keine politischen Wissenschaften studiert haben. Trump ist für das Präsidentenamt nicht geeignet. Die New York Times ruft zur Wahl von Kamala Harris auf. Und in der NZZ ist mir aufgefallen, da haben sie ein Interview gemacht mit den bedeutenden Nazi-Jägern, heißt es, Serge und Beate Klarfeld. Und dann darf der Serge Klarfeld sagen, dass die AfD für ihn eine Nazi-Partei sei, aus diesen und jenen Gründen. Da wird dann auch nochmal der Vogelschiss von Gauland erwähnt, für das er sich ja auch schon x-mal entschuldigt hat, der Ehrenvorsitzende der Partei. Und ich kann das kann natürlich gesagt werden und das hat eine gewisse Autorität, wenn die beiden das sagen. Was ich aber nicht in Ordnung finde, ist, dass Journalisten da nicht den Versuch unternehmen, dagegen zu halten. Denn man kann immer argumentieren. Entschuldigung, die Nazis, das war etwas ganz anderes als die AfD heute. Sie kennen da meine Argumentation. Und das ist auch diese Verleumdungstechnik, dass man jemanden bringt, um ihn zu einer Aussage zu verlocken, mit maximaler Schadenswirkung. Aber der angegriffen ist, kann sich nicht verteidigen. Da müsste eben dann der Journalist, in diesem Fall der Journalist der NZZ, etwas dagegen halten, um sozusagen als Pflichtverteidiger in Erscheinung zu treten. Denn nichts ist billiger, als irgendjemanden vor eine Kamera zu führen, zu sagen, Sie, was denken Sie eigentlich über den? Und der sagt dann, ja, der ist das Allerletzte, der ist gar nichts. Ich meine, das sind ja keine ernsthaften Auseinandersetzungen, die da stattfinden. Das ist eben auch Ausdruck der Tatsache, dass diese Zeitungen bei dieser Stimmung mitmachen und viel zu unkritisch einfach gegenüber gewissen eigenen Zuschreibungen da sich entsprechend äußern. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Nein, etwas habe ich noch vergessen. Hier die Katharina Witt. Die hat auch ein Interview gegeben, interessant, dass man im Sport in Deutschland auch immer mehr an Bedeutung verliere und was in Österreich besonders Aufregung ausgelöst hat. Ich habe das in der Kronenzeitung gefunden, das ist wirklich interessant. Das Bild hier zeigt, wie Präsident Zelensky in den Vereinigten Staaten von Amerika lachend, auch umgeben von Amerikanern, die lachen, Granaten unterzeichnet, also quasi sein Autogramm auf Granaten setzt, lachend. Und das hat in Österreich viele Gemüter bewegt. Eine ganze Seite von Leserbriefen hat da die Kronenzeitung abgedruckt, verdienstvoll. Und auch mich hat dieses Bild zutiefst befremdet. Ich meine, das ist ja unglaublich. Lachende Waffenhändler und ein Präsident, der grinsend, Granaten unterzeichnen. Ich meine, was ist das für eine Einstellung? Das ist jetzt also sozusagen die Krönung der freiheitlichen westlichen Zivilisation, die wir da verteidigen sollen. Bei allem Verständnis natürlich für die Ukraine und ihre schwierige und verzweifelte Lage. Aber Sie sehen hier diese grinsenden Gesichter, während der da Granaten unterzeichnet. Das ist auch ein Mangel, ein eklatanter Mangel an Ernsthaftigkeit in der Auseinandersetzung. Das ist jetzt reine PR, quasi schenkelklopfend unterzeichnet man da ein paar Granaten. Ist schon noch heiß, wie wir jetzt da ein paar Bomben abwerfen, die Menschen dann treffen werden. Ich meine, das zeigt ihnen irgendwo auch diese, ja, Entschuldigung, dekadente Stimmung um diesen ganzen Ukraine-Krieg, diesen Mangel an Ernst, diese mangelhafte Auseinandersetzung mit diesem Thema in seiner ganzen auch Bedeutung, nicht zuletzt natürlich für die Ukraine sowieso, aber auch für Europa, umso wichtiger, wenn jetzt Politiker nach vorne kommen, wie ein Viktor Orban oder eben ein Donald Trump, sollte dann gewählt werden, die diesem absurden Wahnsinn ein Ende bereiten möchten. Meine Damen und Herren, das war es etwas länger heute, ausführlicher, aber wir haben interessante Themen zu besprechen. Weltwoche Daily, ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder sehen. Machen Sie es gut, einen schönen Tag und ich melde mich zurück.